Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich möchte Ihnen das Wort auslegen, das Johannes 3, Vers 16 steht. Ein Wort aus dem Munde des Herrn Jesus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Als ich gestern vom Ruhrgebiet hier runterfuhr, da ging ich um die Mittagszeit ins Speisewagen, um Mittag zu essen. Es war so ein kleiner Tisch und gegenüber saß eine etwas ältere Dame, sah ziemlich betucht aus, mit guten Edelsteinbrossen. Und dann sagte ich nach ein paar Minuten, ja, die Frau, sie ist doch langweilig, wenn wir uns so gegenüber sitzen und löffeln unsere Suppe und lassen uns lieber unterhalten, nicht? Ich bin Pfarrer Pusch aus Essen. Ach, sagt sie, ich bin katholisch. Ich sage, das macht nichts. Und dann fing sie an zu schimpfen auf Kirche und Pfarrer, sie wäre in einer Mischehe und dass diese Frage nicht gelöst würde und das Konzil hätte das auch nicht gelöst. Und dann habe ich schließlich gesagt, gnädige Frau, ich glaube, sie ist nicht sehr heilsam, wenn Sie nur auf Kirche und Konzil und Pfarrer und Prediger schimpfen. Da sagt sie, was, Sie sind doch Pfarrer, was predigen Sie denn eigentlich? Was wollen Sie denn? Und da habe ich gesagt, während wir so am Rhein runterfuhren, im Sonnenschein, sage ich, was ich will. Es gibt einen Bibelsatz, in dem alles gesagt ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Auf einmal leuchtet ihr Gesicht auf und sie fängt an, das mitzusprechen. Das kannte sie. Und so geschieht es, dass wir beide gestern Mittag im Speisewagen deklamieren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sie fiel also da ein, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann war es einmal ein bisschen still, ich war ein bisschen verlegen, wie geht das weiter? Und dann merkte ich, dass die ganzen Tische ringsumher aufmerksam zugehört hatten. Wir hatten so im Eifer des Gesprächs gar nicht darauf geachtet, ob man das gut hörte. Aber sie strahlte nur, dass sie auf einmal verstanden hatte, um was es ging. Und wir hatten dann ein langes Gespräch über dieses Wort. Da habe ich gewissermaßen meine erste Predigt über diesen Text gehalten. Es war mir interessant, dass kein Mensch ringsum lachte oder spottete, sondern dass auf einmal ganz lange Ohren wurden. Es war mir, als wenn die Welt begriffe, das Riesenwort in der ganzen Literatur dieser Welt, denken Sie, auf der Büchermesse in Frankfurt waren 25.000 Neuerscheinungen, 25.000 Neuerscheinungen. In allen Büchern dieser Welt ist nicht ein Satz, der annähernd so ins Herz schlagen könnte, das Gewissen treffen könnte, wie dieser Satz. Ich habe mal gelesen, dass zu einem Missionar, dass ein Missionar ein merkwürdiges Erlebnis hatte, einer von den Pioniermissionaren in Afrika. Er war zu Leuten gekommen, die das Evangelium noch nie gehört hatten. Schön übrigens, dass wir heute so einen Bruder aus Afrika auch unter uns haben, nicht? Das ist famos. Also es war einer von Pioniermissionaren, der war zu Leuten gekommen, die das noch nie gehört hatten. Und da legte er ihnen einen Nachmittag lang aus dies Wort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und da erscheint am nächsten Morgen ein alter Mann bei ihm, reisefertig. Und da sagt er mich, was willst du denn? Da sagt er, jetzt will ich Missionar sein. Ich gehe zu den umliegenden Stämmen und will predigen. Und da sagt der Missionar, ja, hör mal, um Missionar zu werden, da braucht's ein bisschen mehr, da musst du noch viel lernen. Ich bin viele Jahre ausgebildet worden und da kannst du nicht einfach so losziehen. Und da sagt der Alte, du hast ein Wort gesagt, in dem alles gezeigt ist, wie man ein Kind Gottes werden kann. Und alle Wahrheit über Gott. Das müssen die anderen hören. Da will ich erst noch gar nicht viel dazu lernen. Hat der Mann nicht recht? Dieses Wort, Johannes 3, Vers 16, das umfasst tatsächlich den Himmel, die Erde und die Hölle. Das umfasst die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit. Das umfasst alle Menschen und den gewaltigen heiligen Gott. Also dieses Wort wollen wir jetzt betrachten. Verzeiht, dass meine Einleitung ein bisschen lang geworden ist, aber mir geht's Herz immer auf bei diesem Wort. Ich möchte dieses Wort heute unter einen ganz besonderen Sichtpunkt stellen. Als ich es neulich mal wieder überdachte, fiel mir auf, lauter, ach, das sind keine Mikrofone für den Saal hier. Ich bin hier umgeben mit Mikrofonen. Das ist alles bloß so technischer Kram hier. Ich dachte, das wären Mikrofone für den Saal. Könnt ihr mich so alle verstehen? Aber da tönt doch irgendwas. Was ist das denn? Das ist doch ein Mikrofon, ja? Bitte? Wenn ich nämlich lauter spreche, überschlagen sich die Lautsprecher. Wer versteht mich nicht? Wer versteht mich nicht? Bitte? Es ist so dumpf. Ja, das muss aber an eurer schlechten Anlage liegen hier. Wer stellt denn das ein? Ich gebe mir Mühe, langsamer zu sprechen. Geht es so? Ich habe neulich dieses Wort bedacht. Und dann fiel mir ein, dass in diesem Bibelwort lauter dennoch sind. Lauter dennoch, da ist, ja, das Wort dennoch, das hat so einen eigentümlichen Klang, so einen Trotzklang, einen Widerspruchklang. Und in diesem Wort fand ich ein dreifaches dennoch. Und das möchte ich als Überschrift über Text und Predigt schreiben. Ein dreifaches Dennoch. Aber zuerst wollen wir den Text nochmal miteinander sagen, ja? Und ich feststelle, ob ihr alle jetzt vor Augen habt. So sehr, nochmal, alle mitmachen da oben, nochmal. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf das alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Das Erste, unserem Leichtsinn setzt Gott das Dennoch seines Gerichts entgegen. Das ist das Erste. Gott setzt unserem Leichtsinn das dennoch seines Gerichts entgegen. In Essen lebte um die Jahrhundertwende ein gewaltiger Erweckungsprediger, Julius Dammann. Geht es jetzt so? Verstehen wir? Der hat in seiner ersten Predigt, die er in Essen hielt, durch die Erweckung begann, so angefangen. Er hat diesen Text vorgelesen und dann beugte er sich über die Kanzel und sagte, von all den 100.000 Wörtern der Bibel fürchte ich kein so sehr wie das Wörtlein verloren und das steht hier. In dem Augenblick fiel ein Schrecken auf die Gemeinde. Das steht hier im Mittelpunkt unseres Textes, dass man ewig verloren gehen kann. Dass Gott Menschen vom ewigen Reich ausschließen kann. Dass es eine kurz gesagt eine Hölle gibt.
Wer glaubt das heute? Wer fürchtet sich, sagt Jesaja, vor diesem deinem, Mose, vor diesem deinem Grimm? Und unsere Oberflächlichkeit setzt Gott das dennoch entgegen. Und ich bin doch euer Richter. Und ich kann euch ausschließen und werde Menschen verloren gehen lassen und werde Nein zu ihnen sagen. Sehen Sie, es ist heute über der Christenheit in Deutschland eine ganz große Stumpfheit. Ich abreiste, besuchte mich eine Gemeindehelferin. Ich muss sie noch sprechen. Ich verzweifle, sagt sie. Wir haben einen Jugendkreis, aber wenn Bibelstunde ist, das ist alles so tot. Es wird gut gesprochen, Evangelium gesagt, aber es regt sich keiner auf, es bekehrt sich keiner, es freut sich keiner. Wie viele werden hier sitzen, die jetzt sagen, so ist es auch bei uns. So stumm. Das gilt für Gottesdienst und für alles. Woran liegt das eigentlich? Ich bin überzeugt, es liegt zunächst daran, dass man nicht mehr weiß, dass der heilige Gott zu fürchten ist. Was ist uns denn, wenn wir sagen Gott? Eine Vokabel? Ein Diskussionsgegenstand? Ein frommes Wort? Mann, es müsste uns doch jedes Mal kalt über den Rücken laufen, wenn wir nur sagen, Gott. In Israel wagte man den Namen nicht auszusprechen, vor Schrecken vor ihm. Man umschrieb den Namen. Aber wer fürchtet sich schon vor dem lieben Gott? Wir sind ja alle Leute wie der reiche Mann, von dem Jesus erzählt. Ihr kennt doch dieses Gleichnis nicht vom reichen Mann und armen Lazarus. Kennt ihr es? Ja. Von dem reichen Mann wird gar nichts Schlechtes erzählt. Dass er sich gut kleidete, das tun wir doch alle. Und sich angezogen hier, nicht? Dass er aß und trank und lieber gut als schlecht, tun wir doch alle. Oder nach dir am trockenen Brotkrusten, ja? Na. Wird gar nichts Schlechtes erzählt von ihm. Welch ein Schrecken, als der Mann in der Hölle aufwacht. Es hatte seinem Leben eins gefehlt. Er hatte sich nie gefürchtet vor dem heiligen Gott. Das hätte seinem Leben eine andere Richtung gegeben. Der Schächer am Kreuz sagt ganz erschrocken, erstaunt zu seinem Kollegen, fürchtest du dich auch nicht? Unserer Oberflächlichkeit setzt Gott ein Dennoch entgegen. Das Dennoch, ich bin dennoch euer Richter. Ob ihr mich fürchtet, ob ihr es glaubt, ihr könnt dennoch verloren gehen. Meine Brüder, ich weiß, es ist völlig unmodern, darüber zu reden. Und jeder anständige junge Pastor und Sekretär wird mir sagen, reden Sie über soziale Beziehungen der Menschen untereinander und nicht vom Zorne Gottes. Und ich kann es nicht, weil ich Angst habe, dass er in die Hölle fahrt. Wie ich Angst für mich selber habe. Nicht ein fanatischer Pastor hat gesagt, dass man verloren gehen kann. Sondern das sagt der Einzige, der überhaupt etwas weiß über die Dinge, der Sohn Gottes. Jesus weiß darüber mehr als alle Professoren und Fakultäten. Und der sagt es, und nicht nur einmal. Es gibt ein Wort, was mich wirklich manchmal verfolgt. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Hört, wir fürchten uns vor der Atombombe. Wir fragen, wie kriege ich einen gnädigen Nächsten? Ach, sagt Jesus, das sind doch kleine Dinge, auch wenn der Nächste mal nicht gnädig ist. Fürchtet euch vor dem, sagt Jesus, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Und dann ist, als wenn er erschrickt, ja, vor dem fürchtet euch. Das hat mir mal jemand gesagt, du darfst nicht die Leute mit dem Höllenhund in den Himmel hetzen. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte nur eins, dass wir endlich unsere Illusionen und Ideologien aufgeben und die Wirklichkeit sehen. Entweder ist Gott wirklich der, der schrecklich ist, der von allen Seiten uns umgibt, oder wir machen Schluss mit dem Ganzen. Das ist Erste. Unser Leichtsinn setzt Gott das dennoch seines Gerichts entgegen. Ich habe einmal im Krankenhaus einen Mann besucht und ich wusste vom Arzt, er hat nicht mehr lang zu leben. Und dann habe ich gesagt, kümmern Sie sich um Ihre Seelenseligkeit. Da sagt er, warum? Da sage ich, Sie müssen in Gottes Gericht und alle Ihre Sünden werden Sie verklagen. Und da sagt er, da glaube ich nicht dran, Herr Pastor. Da sagte ich, das macht nichts. In Kürze werden wir beide jenseits der Todesgrenze sein. Und dann wissen wir es. Wir können es ja abwarten, ob Sie recht haben oder Gottes Wort. Warten wir das ab, ob das wirklich so schrecklich ist oder nicht. Ich sehe noch, wie er richtig zurücktaumelte in die Kissen und sagte, ist das wirklich so ernst? Ja, sagte ich, so ernst ist es. Und jetzt kommt mein zweiter Teil. Ich frage wieder, versteht ihr da oben auf der Galerie? Dennoch. Von dem Dennoch. Zweiter Teil, nicht? Dem Dennoch unserer Verzweiflung. Unser Verzweiflung setzt Gott da dennoch seines Kreuzes entgegen. Unser Verzweiflung setzt Gott das dennoch seines Kreuzes entgegen. Es kann geschehen, meine Freunde, dass ein Mensch durch Gottes Geist erweckt wird aus seiner Sicherheit, aus seiner Oberflächlichkeit und erschrickt vor Gott. Wenn ich hiervon rede, rede ich von dem, was ich erfahren habe. Die Hölle kenne ich noch nicht. Das kenne ich nur aus der Bibel. Aber das Erwecktwerden, das kenne ich aus Erfahrung. Ich bin auf Gott geprallt, wie einer mit dem Auto gegen eine Mauer fährt. Es kann geschehen, dass wir aufwachen und sehen unseren eigenen Zustand. Ich weiß, dass ich bei dieser Predigt heute Morgen nicht an eure Vernunft appellieren kann, dass ich eigentlich nur mit Leuten rede, die das kennen. Hier vor kurzem kommt ein junger Mann und sagt, Pastor Busch, Sie predigen so altmodisch. Sag, ich bin ja auch schon alt und bärtig, nicht? Da sagt er, nein, nein, also Sie müssten zum Beispiel ein Wort wie Sünde oder Sünder nicht brauchen. Das versteht ein junger Mann heute nicht. Da habe ich gesagt, das hat ein alter und ein junger Mann zu allen Zeiten nicht verstanden, was ein Sünder ist. Das war vor 500 Jahren schon so, vor 1000. Das Wort versteht einer erst, wenn der Geist Gottes ihn ins Licht Gottes stellt und er erkennt, wie Gott über ihn denkt. Ich habe beim Frühstück heute Morgen, da saß eine Gesellschaft nebenan, da war eine Frau mit so einer gellenden Stimme. Frauen können gellende Stimmen haben. Eine Berlinerin. Und die erzählte unablässig, wie schlecht die Berliner sind. Und nur für sie war gut. Ich wäre gern rübergegangen, hätte gesagt, ich freue mich, dass ich kennengelernt habe. Ein Mensch, der gut ist, in ganz schlechten Berlin. So sind wir von Natur. So sind wir von Natur. Und dann kann geschehen, dass Gottes Geist uns aufweckt. Und wir sehen uns, wie Gott uns sieht. Und dann weiß man plötzlich, da weiß man es, was es heißt, ich verlorener und verzweifelter Sünder. Vielleicht sitzt einer hier und sagt, kenne ich nicht. Dann nimm das mit von diesem Tag, dann bist du noch tot für Gott. Die Bibel zeigt uns solche erweckten Leute und zeigt uns, wie sie verzweifelt sind. Ihr kennt die Geschichte von Petrus, dem in der Nacht zum Karfreitag beim Hahnenkrähen aufgeht. So bin ich. So ein labiler Typ, der vor dem Spott eines Mädchens Gott absagt. Er ging hinaus und weinte bitterlich, bis ein alter Seemann weint. Da muss was passiert sein. Junge, was muss da für eine Verzweiflung an sich selber sein? Oder da zeigt die Bibel den späteren Apostel Paulus, einen Mann, der sich bemühte, gerecht zu sein vor Gott. Und dann erscheint ihm Jesus. Und dann erkennt er aber alles verkehrt. Mein Leben eine Schande. Ich sehe ihn dort blind in Damaskus sitzen. Er ist blind, aber die Augen sind ihm aufgegangen. Wer bin ich? Unter Gottes Zorn gerichtet. Da ist ein Judas. Der hat den Herrn verleugnet. Er war ein von Weltanschauungen hin und her gerissener junger Mann. Und dann hat er sich gegen das Christentum entschieden. Und dann kommt ein Augenblick, wo ihm die Augen aufgehen, da packt ihn das Grauen vor sich selber, so dass er sich aufhängt. Und wer sie im Licht Gottes gesehen hat, versteht das gut. Es gibt keine größere Not als die stille Verzweiflung der erweckten Herzen, die gern selig werden möchten. Ach, ich sehe hier so feste. Suchen Sie jemanden. Machen Sie dem kurz, das stört weniger. Wer? Wer muss wegfahren? Ach, der Wagen. UCEL E607. Wem gehört der Wagen? Der gehe raus und fahre seinen Wagen weg, der parkt verkehrt, der wird verhaftet. Ihr seht so friedlich hier aus. Wie viele werden hier sein, deren Herz im Grunde ganz verzweifelt ist? Ich liege in tiefer Todesnacht. Ich möchte anders werden. Ich bin in Sünden gebunden. Ich spiele mit und die wissen nicht, wie es in mir aussieht. Es gibt keine größere Verzweiflung als die Verzweiflung erweckter Herzen. Das Gesangbuch gibt dem toll Ausdruck. Ich hatte nichts als Zorn verdient. Ja, das unterschreibe ich. Es war nichts gut am Leben mein. Die Sünd hat mich besessen. Das unterschreibe ich. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Und nun hört zu. Diese Verzweiflung an sich selber setzt Gott ein Dennoch gegenüber. Dennoch sollst du leben. Dennoch sollst du mein Kind sein. Und dann weist er hin auf das Kreuz des Sohnes Gottes. Ach, dass alle Augen jetzt nach Golgatha gingen, wo der Mann mit der Dornenkrone hängt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an den Glauben, nicht verloren werden. Verzweifelte Herzen, mit anderen habe ich nichts zu tun. Hört es! Gott weist auf das Kreuz Jesu, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Gott gab seinen Sohn dort ans Kreuz. Da ist er angenagelt. Da ragt das Kreuz über die Welt. Das Kreuz Jesu ist ein großartiges Geheimnis. Ein unerwecktes, totes Herz sagt, was soll ich mit anfangen? Ich verstehe das nicht. Aber in dem Augenblick, wo du deinen verlorenen Zustand erkennst, wo ein Herz erweckt wird, da schaut das Herz auf zum Kreuz und da strömt Friede herab. Und Leben. Und hier ist Rettung, auf dass alle, die an den Glauben, nicht verloren werden. Der hat ausgelöscht, was mit sich führt, den Tod. Der ist, der rein mich wäschet, macht schneeweiß, was blutrot. In ihm darf ich mich freuen auf einen Heldenmut. Darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Verzweifelte Herzen, Gott setzt eurer Verzweiflung an euch selbst das Dennoch des Kreuzes entgegen, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewige Leben haben. Könnt ihr noch einen dritten Teil in euch aufnehmen? Ja, schlaft ihr mir ein? Nein, nicht mehr. Ich sagte, das dreifache Dennoch. Gott setzt unserem Leichtsinn das Dennoch seines Gerichts entgegen. Zweitens, Gott setzt unserer Verzweiflung an uns selbst das Kreuz entgegen. Das Dennoch seines Kreuzes. Und jetzt kommt noch ein drittes. Und das ist das Wunderlichste. Gott setzt seiner eigenen Verzweiflung. Gott setzt seiner eigenen Verzweiflung an der Welt seine Liebe entgegen. Gott setzt seiner eigenen Verzweiflung an der Welt seine Liebe entgegen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Meine Brüder, das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Ich war vor ein paar Tagen zusammen mit einem höheren Beamten des Europarates. Und da sagte er, hat einen Vortrag von mir gehört. Sie haben keine rechte Stellung zum Staat. Sag ich, wir leben in einer gefallenen Welt.
Da sagt er, na, die Welt ist gut. Steht ja der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da muss sie doch schön und gut sein. Oh, habe ich sie gesagt, das haben sie missverstanden. Es steht verloren in dem Satz. Eine verlorene Welt. Und dass Gott diese Welt liebt, ist das größte, unfassbarste Wunder. Es gibt in der Bibel viele Stellen, meine Brüder, die davon reden, dass Gott am Menschen und an der Welt verzweifelt. Gott verzweifelt an der Welt. Da ist die Geschichte von der Sintflut. Kennt ihr die? Die fängt so an. Gott sprach, die Menschen reagieren nicht mehr auf meine Geistesregungen. Sie sind nur noch Fleisch. Nun ist alles Fleisches Ende bei mir beschlossen. Gottes radikale Verzweiflung in der Welt. Es ist alles vergeblich. Ich mache Schluss. Oder da ist die Geschichte, kennt ihr die von Ninive? Da muss der Jona hingehen in die Weltstadt und predigen. In 40 Tagen geht Ninive unter. Gott hat die Geduld verloren. Gott ist verzweifelt. Gott macht Schluss. In 40 Tagen geht Ninive unter. Und was geschieht nun? Da heißt es, da die Leute in Ninive das hörten, kehrten sie um und taten Buße. Und da reute es Gott. Seht ihr mal, die Reue Gottes ist was anderes als unsere Reue. Wenn mich was reut, dann ist es eben, hast du verkehrt gemacht, nicht? Gott macht nie was verkehrt. Gottes Reue ist so, seiner Verzweiflung setzt er seine Liebe entgegen, jetzt wird Ninive gerettet. Gott setzt seiner eigenen Verzweiflung in der Welt seine Liebe entgegen. Es gibt im Propheten Hosea, kennt ihr den? Ach was, wer kennt den schon? Es gibt in der Propheten Hosea, aber das ist gut, dass das gar nicht so viele kennen, das ist ein geheimnisvolles Buch. Da hören wir ein Selbstgespräch Gottes. Das ist toll. Ein Selbstgespräch Gottes, wo er an der Welt verzweifelt, an Israel, und dann auf einmal seiner eigenen Verzweiflung seine Liebe entgegensetzt. Ich will es euch wörtlich vorlesen. Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich nicht billig ein Adama aus dir machen? Ich würde heute modern sagen, ein Dresden aus dir machen. Nicht? Adama war eine Stadt, die unterging. Soll ich nicht mit Recht ein Adama aus dir machen? Aber mein Herz ist zu brünstig. Ich bin anderes Sinnes. Meine Barmherzigkeit ist zu brünstig. Da setzt Gott seinem eigenen Verzweiflung an der Welt seine Liebe entgegen. Da setzt Gott seine eigene Verzweiflung an uns allen. Glaubt ihr nicht, dass Gott an uns verzweifelt ist? Ich weiß nicht, wie ihr über euch denkt. Das weiß ich, dass Gott an mir tausendmal verzweifelt ist. Hat er mir auch gesagt. Und darum klammere ich mich an das und so sehr hat Gott, ja, nun darfst du deinen Namen einsetzen, Karl Mayer und Fritz Schulz und Wilhelm Busch, geliebt. Er setzt seiner eigenen Verzweiflung an dir seine Liebe entgegen. Und diese Liebe Gottes ist so gewaltig hereingebrochen in die Welt. Sie hat Gestalt gewonnen in Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Allem Zorn gegenüber setzt Gott das hin. So sehr habe ich dich geliebt, dass ich meinen Sohn gab. Aber nun, auf dass du, sofern du an ihn glaubst, nicht verloren wirst, sondern das Leben hast. Ich hörte kürzlich ein modernes Drama, das heißt, der Nachfolger, so ein Papst, so ein modernes Papststück, da kommt Erzbischof von Toledo, der sagt, ich bin schon ganz angefüllt mit Tod, er ist sterbend. Ich bin schon ganz angefüllt mit Tod. Auf dass alle, die an Jesus glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, ganz angefüllt mit Leben, im Sterben, in Ewigkeit, angefüllt mit Leben. Versteht ihr? Wenn ihr mir gefolgt seid, was ich nicht weiß, dann ist euch klar geworden, dass unsere Stellung zu Jesus, dem gekreuzigten, auferstandenen, nicht ein religiöses Hobby ist, sondern dass unser zeitliches und ewiges Schicksal daran hängt. Wir bleiben sitzen und beten. Herr Jesus, öffne uns die Augen. Sprich zu unserem Gewissen. Öffne uns das Herz. Vergib uns unsere Oberflächlichkeit. Lass uns dich tödlich ernst nehmen, wie du uns im wahrsten Sinn des Wortes bis in Tod ernst genommen hast. Amen.